Und dieses Jahr dachte ich, jetzt fängst du mal in der Nähe an und besuchst du mal hier die Nachbargemeinde in Jena. Und ich bin gespannt auf euch. Bin immer gespannt, neue Menschen kennenzulernen, aber vor allem begeistert mich auch Gemeinde. Also auch gespannt, andere Gemeinden kennenzulernen. Das Thema, das ich heute für die Predigt gesucht habe, heißt: Die Ernte kommt. Passt vielleicht auch ein Stück in die Jahreszeit. Es ist langsam deutlich der Herbst zu spüren. Das letzte Mal, als ich diese Predigt schon gehalten habe, bei uns war es aber Hochsommer. Und bei mir ist das so, ich sage immer, der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit und dann liebe ich den Frühling und ich liebe auch den Sommer und den Winter, eigentlich jede Jahreszeit, weil Gott so viel Schönheit auch in die Natur, in seine Schöpfung reingelegt hat. Die Ernte kommt. Ist bei mir ein Lebensbild so vor Augen, als ich ein kleines Kind war, mein Opa. Für mich war der damals ein alter Mann, er war so Ende 50, ist auch leider schon mit Anfang 60 verstorben und ich war so ein kleiner Steppke und habe ihn immer beobachtet, wenn er mit seinem alten Gartenhut und seinen Stiefeln durch den Garten marschiert ist und hat die Schnecken eingesammelt und hat mit den Blumen geredet und war so fürsorglich für den Garten da. Der hat die Natur geliebt, mein Opa, fürsorglich. Und ich erinnere mich an einen Keller voll Äpfel und an die vielen Pflaumen und an die Marmelade, die Oma und Opa eingekocht haben. Das sind so Kindheitserinnerungen aus ihrem großen, schönen Garten. Opa hat geerntet. Das ist bei mir ein Bild, was geblieben ist. Ich habe einen Text aus dem Matthäus-Evangelium, der auch von Ernte und vorher auch erstmal vom Aussäen spricht und von einem Bauern, der das tut. Mein Opa war ja kein Bauer, der war einfach Gärtner. Ein Bauer, der Gott selber ist. Und zwar Matthäus 13, lese ich von Vers 24. Jesus erzählte ein anderes Gleichnis. Gottes Reich ist mit einem Bauern zu vergleichen, der gutes Saatgut auf sein Feld säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Bauern und fragten ihn: Hast du das Feld nicht mit gutem Samen bestellt? Woher kommt denn das Unkraut? Das muss mein Feind dazwischen gesät haben, antwortete der Bauer. Sollen wir das Unkraut ausreißen? Fragten die Arbeiter. Nein, dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Dann werde ich den Erntearbeitern befehlen: Sammelt zuerst das Unkraut ein und verbrennt es. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Drei Gedanken sind mir wichtig geworden aus diesem Text. Der erste Gedanke, es heißt hier, Gottes Reich ist mit einem Bauern zu vergleichen, der gutes Saatgut auf sein Feld säte. Der erste Gedanke, wir säen gutes Saatgut. Andersrum stelle ich die Frage, gibt es denn überhaupt auch schlechtes Saatgut? Wenn man von einem guten Saatgut redet. Und uns ist das tatsächlich dieses Jahr so gegangen. Wir haben hinterm Haus ein kleines Blumenbeet gemacht, meine Frau und ich. Und sie hat dann so zuversichtlich Blumensamen ausgestreut und es ist nichts gekommen, gar nichts. Und ich glaube einfach, weil der Samen nicht gut war. Entweder war er zu alt oder Samen kann auch feucht sein durch schlechte Lagerung. Aber tatsächlich kommt es vor, dass nichts aufgeht. Bittere Erfahrung für einen Gärtner. Insofern, glaube ich, ist das nicht von ungefähr, wenn Jesus sagt, der Bauer sät gutes Saatgut. Gutes Saatgut ist eben nicht kraftlos, sondern da steckt in sich eine Kraft drin, die Leben hervorbringt. Und wenn wir uns die Frage stellen, was ist denn eine Kraft, die harten Boden durchbrechen kann? Und dann ist es doch nichts anderes als Gottes Liebe, die so eine Energie hat, dass sie überhaupt in diese Welt kommt, in die Dunkelheit kommt, Dunkelheit durchbricht, sogar Hass durchbricht und neues Leben schafft. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren wären. Das ist eine Kraft. Eine Kraft Gottes, sagt Paulus auch mal, die alle Menschen rettet, die daran glauben. Gottes Liebe hat in sich Kraft. Und nur deshalb ist der Same gut, weil ja Gottes Liebe darin ist. Ich habe mich erinnert, wie der Evangelist Johannes davon spricht, dass die, die an ihn glauben, Macht haben, Gottes Kinder zu heißen. Kraft haben. Da ist Dynamik im Leben. Gottes Kind zu sein, heißt, aus Gottes Kraft heraus zu leben. Und wenn wir uns die Frage stellen, ja, was ist das dann eigentlich? Mal praktisch auf unser Leben gesagt, worin besteht die Kraft, worin besteht die Würze in meinem oder auch in deinem Leben, dann ist es doch das, wo wir Gottes Liebe ganz persönlich erlebt haben. Wo Gottes Liebe ganz persönlich in uns wirksam wird und zum Ausdruck kommt. Das, was ich selbst erlebt habe, kann ich weitergeben. Ein Theologiestudium kann ich erstmal nicht weitergeben. Mein Wissen über Gott allein reicht nicht aus. Da ist noch keine Kraft drin. Irgendeine Ideologie hat in sich keine Kraft. Kein Manifest dieser Welt. Aber das, was ich persönlich mit Gott erlebt habe. Und deshalb ist es auch so wichtig, gerade wenn wir mal auf unsere Gemeinden schauen, als evangelisch-freikirchliche Gemeinden, wenn wir jemanden taufen, wenn wir jemanden in die Gemeinde aufnehmen, dann tun wir das auf sein persönliches Zeugnis hin. Auf das, dass jemand uns erzählt, wie er Gott persönlich erlebt hat. Und es kann vielleicht ein 14-jähriger Jugendlicher, das kann einer, der atheistisch geprägt ist, das kann einer, der christlich aufgewachsen ist, das kann einer, der hochbetagt zum Glauben an Jesus kommt. Jeder kann genau das erzählen, wo er Gottes Liebe in seinem Leben erlebt hat und was es für ihn bedeutet, dass er diesen Jesus annimmt, an ihn glaubt und von ihm weitersagen möchte. Und nur dann taufen wir jemand oder nehmen ihn in die Gemeinde auf. Wir haben im Sommer bei uns in Gera eine Gruppe Gäste gehabt. Es war eigentlich unser großes Projekt dieses Jahr. Wenn ich sage, was wir dieses Jahr noch vorhaben, sage ich eigentlich gar nichts mehr. Zur Ruhe kommen, weil das, was wir da im Sommer gemacht haben, das hat ganz schön Energie gekostet. Wir hatten aus unserer russischen und aus der amerikanischen Partnergemeinde 34 Gäste da. Und die waren 10 Tage bei uns und wir haben auch mit denen ein bisschen Kulturprogramm gemacht. Aber das Große, was wir machen konnten, war Gottes Liebe praktisch sichtbar machen, indem wir etwas für Gera getan haben. Wir haben die Oberbürgermeisterin gefragt, was können wir für die Stadt tun? Wir möchten gern was Gutes tun. Und dann haben wir mit dieser ganzen Truppe, das waren dann 50 Leute insgesamt, haben wir im Tierpark 3 Tage Zäune gestrichen, repariert, Gehege repariert. Und das Tierparkpersonal hat uns hinterher gesagt, dass sie in den letzten beiden Jahrzehnten das noch nie erlebt haben. Und meistens, wenn Leute kommen und wollen mithelfen, dann macht das eher mehr Arbeit, als es am Ende Nutzen bringt. Und die waren einfach begeistert. Wir haben die Farbe gestellt, das Material gestellt, weil wir das selber auch gespendet bekamen und konnten etwas tun. Und ein Teil dieses Projekts war, dass wir einen Film darüber machen, der ist noch nicht ganz fertig. Und während ich also mit Arbeitshandschuhen versucht habe, dort die Leute zu koordinieren auf der Tierparkbaustelle, habe ich nebenbei Interviews gemacht mit einem Kameramann zusammen und habe die Russen und die Amerikaner gefragt, warum bist du hier? Warum spendest du dein Geld, deine Zeit, dass du deinen Flug selbst finanziert hast, um hier für uns zu arbeiten? Warum machst du das? Und die haben das ganz unterschiedlich erzählt. Aber jeder von denen mit einer Begeisterung und Leidenschaft, weil sie gesagt haben, weil Gottes Liebe in meinem Leben so viel bewirkt hat, habe ich mich auf den Weg gemacht, etwas für euch zu tun. Das war immer wieder die gleiche Grundmotivation. Weil Gott mich liebt, möchte ich etwas von seiner Liebe weitergeben. Und die haben das ausgestrahlt. Und das war in dieser Woche ein Stück gemeinsam in unserer manchmal recht trostlosen Stadt Aussehen der Liebe Gottes von dem persönlichen Zeugnis. Guter Samen. Und nun, und das ist mein zweiter Punkt und meine zweite Frage, stellt sich ja dann, was wird denn draus? Wir können ja aussehen, aber was kommt dabei raus? Wird er aufgehen? Und deswegen, mein zweiter Punkt heißt, Wachstum braucht Geduld. Das ist immer das unbequeme Wort, Geduld. Ihr habt es vorhin erzählt von den Flüchtlingen. Selbstverständlich beschäftigt uns das auch sehr in Gera. Ich hatte diese Woche ein Erzählcafé veranstaltet bei uns in der Gemeinde. Da waren viele Asylbewerber auch selbst gekommen. Das Thema war Flucht auf dem Weg ins Ungewisse. Und wir hatten zwei Frauen eingeladen, einen Mann. Eine der Frauen kam nicht, die andere kam und hat gesagt, ich werde heute hier nichts erzählen, denn ihr wollt immer nur, dass wir erzählen, erzählen, erzählen. Ich habe genug erzählt, ich will, dass mir geholfen wird. Ich halte es nicht mehr aus, meine Familie ist in Syrien und ich will nicht erzählen. Dann musste ich schnell umdisponieren, musste mir drei Männer ranholen, das Ganze völlig umstellen. Und mitten in der Veranstaltung steht sie auf und noch eine andere Frau und kamen nach vorne und sagen, aber jetzt wollen wir doch erzählen. Und haben ihre Geschichte als Mütter erzählt, für uns so unfassbar, dass sie ihre Kinder und ihre Männer zurückgelassen haben, haben sich alleine auf den Weg gemacht und warten nun auf Familiennachzug. Ich dachte, wieso macht das eine Mutter so rum? Und sie haben uns erklärt, weil es ihr sicherer ist, gerade in Damaskus, wo auch Bomben fallen, ist es ihr sicherer, dass die Kinder unter dem Schutz des Vaters sind. Deshalb hat sie als Mutter den Weg, als Frau den Weg auf sich genommen. Und gestern waren sie bei uns zu Besuch, drei von ihnen, die beiden Frauen und noch jemand, der Cousin. Und dann sagt sie, ja, die andere sagt mir immer, du musst Geduld haben. You have to be patient. Du musst Geduld haben. Und das hat sie mit so einem Lächeln gesagt, weil sie selber weiß, sie will das eigentlich gar nicht. Es fällt dir so schwer, aber der Kopf sagt, na klar, Geduld ist das Einzige, was zählt jetzt in dieser Lage. Und so ist es auch mit dem Wachstum, wenn der Same, der gesät ist, aufgehen soll. Das braucht Geduld. Das braucht Zeit. Wenn der Same in die Erde fällt, da kann ich mich nicht daneben stellen und sagen, morgen will ich was sehen. Sondern dauert das vielleicht 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, bis das erste Mal so ein bisschen was aufsprießt. Und dann merken wir auch, wie wir Menschen auch gebunden sind an die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, dieser Schöpfung. Man kann Wachstum nicht erzwingen, man kann das nicht machen. Wir würden gern oft schnelle Ergebnisse sehen. Wenn ich euch jetzt frage, wie lange braucht das, bis ein Kind erwachsen wird, dann könnt ihr nicht sagen 6 Jahre oder 8 Jahre, sondern dann sind es 18 Jahre. Und dann sind sie nach dem Gesetz volljährig. Wie lange braucht das, bis ein Mensch reif wird in seinem Leben? Frage ich mich mit 43. Wachstum braucht Zeit. Und das geht manchmal schrittweise, das geht durch Lebensphasen. Das hat mich vorhin sehr bewegt, auch von euch als Familie zu hören, dass ihr hier auch in eine andere Gemeinde geht. Und du hast von Lebensphasen gesprochen, von Lebensabschnitten. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da schaue ich zurück, da habe ich gebrannt für Jesus, als ich gerade so frisch zum Glauben kam. Aber in der Phase habe ich auch viel verbrannte Erde hinterlassen, mit manchen Gedanken, die ich heute gar nicht mehr aussprechen möchte. Ich unglaublich radikal war. Und dann kamen andere Phasen. Und ich merke im Rückblick, wie das auch alles seine Zeit hat. Wie Perspektiven sich ändern. Das alles gehört auch zum Lebenswachstum. Und dann gibt es auch die Lebensrealität, und davon sagt auch Jesus hier in dem Text, dass auch Unkraut aufwächst. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr auf euer Leben schaut, dass in Zeiten hast du das Gefühl, dass guter Same auch wieder wie weggefressen wird. Ich habe das mal im Frühsommer gehabt, da habe ich bei uns hinterm Haus Rasen angesät, und am Anfang konnte ich nicht mähen, weil da war so frisches Gras und dann war das ein bisschen lang geworden. Und ich denke immer, warum sind die jungen Dahlien so abgefressen in dem hohen Gras? Gab es jede Nacht eine Schneckenparade. Und als ich einmal abends da telefoniert habe und bin da auf und ab gelaufen, habe ich gesehen, wie viele Schnecken sich gerade auf den Weg machen zu meinen Dahlien und ihr Abendbrot holen. Und ich mich wundere, dass die nicht zu Kräften kommen. Da gibt es Lebensphasen mit Stagnation, Rückschläge. Du betest für jemand, denkst, er ist da schon drüber weg, vielleicht auch eine Sucht. Und man denkt, da ist jemand schon auf einem guten Weg. Und dann kommen wieder Rückschläge, Schnecken, Unkraut. Und manchmal hat man das Gefühl, man fängt von vorne an. Vielleicht geht es manchen Eltern auch so in der Kindererziehung. Manchmal wünscht man sich gewisse Lebensphasen, die könnten lieber ausbleiben. Und doch merken wir müssen da durch und brauchen Geduld. Und dann sagt Paulus, ich denke da an einen Vers auch in Römer 5, wo er vom Glauben spricht, dass er sagt, dass Geduld den Glauben vertieft und festigt. Geduld bringt meinem Glauben tiefe Wurzeln. Und aus dieser Geduld heraus wächst Hoffnung. Wenn ich in der Zerreißprobe, dass die Dinge sich härter darstellen, als ich sie mir wünsche, in dieser Zerreißprobe auf Gott schaue und von ihm erwarte, dann bleibe ich in dieser Hoffnung, dass Gott derjenige ist, der wirkt, der Wachstum schenkt, der auch meinen schneckenzerfressenen Dahlien doch noch zu Kräften hilft, auch wenn es ein paar Wochen länger dauert. Hoffnung. Und der Ausblick auf die Hoffnung, der lässt mich zu dem dritten Gedanken kommen. Letztlich ist es doch Gott, der für die Ernte sorgt. Ich nehme nochmal das Bild von den eigenen Kindern. Wie viele Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder irgendwie zu Jesus kommen, ein Leben mit Gott, mit dem lebendigen Gott leben. Und dann doch immer wieder zu sagen, letztlich ist es Gott, der das in der Hand hat und der es auch zum Ziel führt. Gott ist es, der den Überblick hat. Gott ist es, der alles übersieht. Ich sehe ja nur das, was vor Augen ist. Ich sehe ja nur meinen Blick auf jemand, wie ich ihn gerade erlebe. Aber Gott schaut ja hinter die Kulissen. Gott schaut ins Herz rein. Und Gott weiß, dass da vielleicht schon viel, viel mehr gegraben ist, als ich das mir selber so klar mache. Als ich relativ jung zum Glauben kam, mit 19 Jahren, da habe ich gedacht, ich habe zweimal einen Gottesdienst besucht und habe Ja gesagt zu Jesus. Ich habe mich also verhältnismäßig schnell bekehrt. Und ich komme aus keiner wirklich christlichen Familie. Bei uns hat Glaube in der Familie, im Leben keine Rolle gespielt. Wir haben auch zu Hause nicht gebetet. Ein paar Jahre später, als ich zurückgeschaut habe, habe ich gemerkt, das stimmt doch eigentlich gar nicht. Ich war doch eigentlich schon viel, viel, viel früher auf der Suche und habe mich erinnert an Lebenssituationen, wo ich als 15-, 16-Jähriger, da redet man nicht drüber, aber eine Sinnsuche gehabt habe in meinem Leben, bis dahin, dass ich mich abends vorm Einschlafen vor meinem Bett gekniet habe und wollte beten, wusste nicht, wie das geht, habe dann versucht, ein Vaterunser zu beten. Und dann gemerkt, das war nicht dieser Gottesdienst, in dem ich mich bekehrt habe. Das war nicht der Anfang, sondern da war schon viel, viel im Voraus. Und als ich Jahre später die uralte Bibel von meinem Urgroßvater gefunden habe, bei meinen Eltern verstaubt im Schrank, es hat gar keinen interessiert, dass die da steht. Ich habe die aufgemacht, habe eine Widmung gesehen, als meine Urgroßeltern sich taufen ließen. Und da habe ich verstanden, bei uns in der Familie gibt es auch gläubige, christliche Wurzeln. Und da gibt es Urgroßeltern, die für ihre Kinder, für ihre Enkel, für ihre Nachkommen gebetet haben, auch wenn ich meinen Urgroßvater nie kennengelernt habe. Auch wenn danach manches scheinbar abgerissen war. Aber die Segenslinien Gottes sind einfach da. Und das ist das, was ich meine, Gott hat den Überblick. Gott schaut viel tiefer rein, als das, was wir nur sehen. Hoffnung. Ich habe vor einer Weile mal diese Bibel bei unserem Büchertisch genommen, die ist gebraucht. Und da dachte ich, Mensch, die ist ja auch Programm, die heißt Hoffnung für alle. Und die kommt aus dem Nachlass von einem Gemeindeglied bei uns, Gemeindemitglied, die vor kurzem recht jung mit Anfang 50 verstorben ist. Und da ist vorne drin eine Widmung an ihre Taufe, so zweite Hälfte 80er Jahre, hat der Franz Beutel. Die Älteren kennen den alle, weil egal, wo ich in Thüringen hinkomme, der Franz war immer schon da und der Uwe war auch fast immer schon da. Ist auch Lebensrealität, an die ich mich gewöhnen musste in Gera. Aber der Franz hat die damals getauft, ich glaube 87. Und diese Frau ist so jung gestorben, dass es uns unendlich geschmerzt hat. Ich habe gehört, als Gemeinde habt ihr das ja auch vor 2-3 Jahren erlebt, dass euer Pastor verstorben ist. Das tut so weh. Man denkt, es war zu früh, die Zeit war noch nicht da. Und dann aber mit ein paar Wochen und Monaten Abstand zu schauen, aber wie viel auf Hoffnung war in ihrem Leben ausgesät. Die kam aus keinem christlichen Hintergrund. Sich, wie gesagt, in den 80ern taufen lassen und die hat so viel von ihrer Lebenshoffnung an andere weitergegeben. Dass ich heute froh bin, ihre Bibel in der Hand zu haben und das Programm auch wirklich zu nehmen, Hoffnung für alle. Da hat ein Mensch was hinterlassen. Da hat Gott eine Ernte eingebracht von einem Leben, was so reich war, auch wenn es nach unserem Maß und nach unserem Ermessen so jung vorbei war. Ich möchte mal abschließen mit einem Zeugnis, was mich dieses Jahr persönlich ganz bewegt hat. Ich habe die erste Bibel geschenkt bekommen in Leipzig, als ich als junger Spund von einer Skandinavienreise mit dem Fahrrad irgendwo hängen geblieben bin, und das war Leipzig, und kam über Urlaubskontakte dort in die Elim-Gemeinde. War dort das erste Mal in einem freikirchlichen Gottesdienst. Und dort war ein schlichter Hausmeister. Und als ich mich nach ein paar Tagen dort verabschiedet habe, bin ich nochmal hin, habe den besucht. Ich fand den irgendwie interessant. Und dann sagt er, darf ich mal für dich beten? Einfach so mit Arbeitshandschuhen im Innenhof von der Elim-Gemeinde und schenkt mir ein neues Testament. Das habe ich nie gelesen, bis ich dann wirklich auch zum Glauben gekommen bin. Und er betet für mich. Halbes Jahr später komme ich zum Glauben. Ein paar Jahre später habe ich ihn wieder getroffen, habe ihm auch davon erzählt, und wir haben uns relativ kurz wiedergesehen. Und danach ist unser gemeinsamer Weg, haben wir uns, unseren Weg hat sich nicht mehr gekreuzt. Vor kurzem hatte Franz und Gerda Beutel bei uns in Gera goldene Hochzeit. Und ich wusste das gar nicht, alter Studienfreund von Franz von letzten Jahrtausend, das war der Pastor von damals von der Elim-Gemeinde. Hat mal bei den Baptisten studiert, ist dann später in eine Pfingstgemeinde gegangen. Und der war tatsächlich damals, als ich das erste Mal dort in diese Elim-Gemeinde gekommen war, der Pastor. Und da habe ich dem die Geschichte erzählt, Mensch, wie mir dieser Sieghard Borkowski, der Hausmeister, damals das Testament geschenkt hat, hat für mich gebetet. Ein halbes Jahr später habe ich mich dann bekehrt. Und er sagte, ja, der Sieghard, der ist gerade schwer krank, der liegt im Sterben. Aber vielleicht kannst du ihn nochmal besuchen, aber ich werde ihm die Geschichte erzählen. Und dann hat er ihm auf dem Sterbebett erzählt von dem jungen Mann, der vor 24 Jahren als suchender junger Mann damals vor ihm gestanden hat und hat für ihn gebetet, dass dieser junge Mann heute Pastor ist in Gera. Und dann kriegte ich ein paar Tage später eine E-Mail, wie der Sieghard sich gefreut hat. Er sagt, er kann sich noch erinnern, hat sich so gefreut darüber. Mich hat das persönlich so berührt, er ist kurz darauf gestorben, ich habe es leider nicht mehr geschafft, ihn zu besuchen. Aber mich hat das so berührt, weil dazwischen 24 Jahre lang, dass einer für mich gebetet hat, der hat dann mal gehört, dass ich zum Glauben gekommen bin, aber weiter nichts mehr. Aber was Gott alles in meinem Leben getan hat seitdem, konnte er jetzt auf seinem Sterbebett nochmal ganz kurz hören. Und es hat mir so viel Mut gemacht, weil das wie so ein Fenster ist, dass Gott uns ab und zu doch mal auch reinschauen lässt in diese große Ernte, die er da tut. Vieles sehen wir gar nicht. Vielleicht ist es gut, dass wir nicht alles sehen. Aber manchmal gibt uns Gott so einen kleinen Blick für das Große, was er durch kleine Dinge in unserem Leben in dieser Welt bewegt. Also mich hat das sehr ermutigt, weil ich mir natürlich auch oft die Frage stelle, was ist denn mit ausgestreuten Samen, mit Gesprächen, mit Gebeten für andere, mit Hoffnung, die ich für andere Menschen habe. Geht da was auf? Wächst da was? Und da möchte ich auch euch als Gemeinde Mut machen, gerade auch als Gemeinde geht es einem ja manchmal so, man erlebt Phasen der Stagnation. Ich mache zweimal im Jahr einen Tauf- und Mitgliedskurs. Das tut schon immer weh, wenn man den Kurs mal ausfallen lassen muss. Also bei uns ist es so, wir bieten den Kurs regelmäßig an und schauen, ob jemand sich anmeldet. Man kann es ja auch so machen, dass man wartet, bis jemand da ist und dann den Kurs macht. Wir machen es andersrum. Es tut weh, weil man denkt, Mensch, was ist gerade? Ist kein Wachstum? Und dann zu sagen, aber Gott steht drüber, er hat es im Blick und vieles wächst im Verborgenen, im Leisen, im Stillen, was wir oder was ich jetzt in der Gemeindearbeit vielleicht gar nicht sehe. Damit möchte ich euch Mut machen. Die Ernte kommt, wir sehen gutes Saatgut, nie schlechtes. Wachstum braucht Geduld, aber letztlich wird Gott für die Ernte sorgen.